Diese Episode von Fest und Flauschig wird präsentiert von eBay. Für Festes, für Flauschiges, für Neues. Kauf bunter. eBay.
Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Die alten Nutten, Teil 1. Die alten Nutten saßen im Frauenzimmer ihres Heims für gefallene Mädchen in moralischen Notstandsgebieten beisammen und hielten Kaffeeklatsch. Jeden Nachmittag. Alle vier waren lange raus aus dem Geschäft. Es war ein Leben unter Pseudonymen gewesen. Manchmal auch unter Psychopathen, sagte Wuchtbrumme. Alle lachten. Wuchtbrumme hatte es in den 60ern unter ihrem Künstlernamen die Venus von Kilo in Hameln an der Weser zu echter Berühmtheit gebracht, nachdem unter ihr ein Freier erstickt war, weil sie zu lange auf seinem Gesicht gesessen hatte. Und sie daraufhin wegen Fahrlässigkeit eine 2-jährige Haftstrafe, Achtung Wortwitz, absitzen musste. »Verhaftet wegen Lässigkeit, das mach mal einer nach«, sagte Wuchtbrumme. Alle lachten. Nach der verbüßten Strafe konnte sie für ihre Dienste jeden Preis aufrufen, der ihr in den Sinn kam. Denn der Kitzel der Vergänglichkeit trieb die Männer ab diesem Moment scharenweise unter ihren Schoß.
Oh Jan, ey, so früh am Morgen, wir beide schon wieder am Rohr. Das gibt's doch gar nicht.
Das haben wir noch nie gemacht. Ein wunderschönen guten Morgen.
Die früheste Zeit.
Wunderschön. Das früheste Mal, dass wir uns sehen. Und wir waren noch nie so nah an der Ausstrahlung von Fest und Flauschig dran. Herzlich willkommen. Stimmt. Das alles nur, weil heute ein ganz besonderer Tag ist. Schnee in Deutschland. Die Russenpeitsche hat uns im Griff. Nicht nur hackermäßig, sondern auch wettermäßig. Und Janni und Olli treffen sich am Samstagvormittag. Weil du kommst gerade, glaube ich, aus St. Peter-Ording.
Ich bin gestern Nacht aus St. Peter-Ording wiedergekommen. Völlig erkältet, weil ich natürlich noch mit nassen Haaren am letzten Tag geduscht und dann sind wir abgefahren, mussten alles einladen und die Haare waren nass. Und jetzt bin ich schön erkältet. Aber hat sich gelohnt, St. Peter-Ording. Ja, aber es ist arschkalt. Jan, das gibt es gar nicht. Ich habe in einem Hotel geschlafen, einmal über dem Deich rüber und dann bin ich am Meer gewesen, ja, am Strand.
Nein.
Und es war so kalt, dass ich es nicht einmal gemacht habe. Ich war einmal ganz kurz am Strand und habe mich wieder umgedreht. Ansonsten habe ich mich nur auf dem Zimmer aufgehalten. Es ist eine unfassbare, oder bin ich so eine Mimose geworden? So kalt sah es nämlich gar nicht aus. Minus 5 Grad oder sowas?
Doch, ist schon schweinekalt. Es kommt ja auch der Wind dazu. Ja? Gefühlt minus 20. Die Sendung nennt sich heute Russenpeitsche. Deswegen, und es ist eine besondere Sendung, weil wir so nah noch nie an der Ausstrahlung dran waren und weil es gibt viele Dinge, die ich auflösen muss. Zum einen habe ich letzte Woche angefangen, von einem Spiel zu reden, habe dann die Geschichte nicht mehr zu Ende erzählt, weil Sue, unsere Skinny Bitch, der Teufel von Fest und Flauschig.
Der eiskalte Engel von Fest und Flauschig.
Wie bitte? Was?
Hallo Sue, da bist du ja.
Hallo, guten Morgen.
Voll viele Leute haben mir geschrieben und haben gesagt, wie unsympathisch du bist und wie wir das aushalten mit dir.
Ja.
Und ich habe auch gesagt,
ich habe meinen schützenden Mantel über dich
geworfen.
Wegen
was genau? Nochmal?
Weil du gesagt hast, dass Frauen sich gerne neben Dicken fotografieren lassen, also dickeren Frauen, um dünner auszusehen.
Und wer ist jetzt genau sauer? Die Dicken? Oder die Fotografen?
Ich weiß es nicht, ey. Alle, der gesamte Mob. Und wenn du noch einmal in der Sendung auftauchst, dann gibt es Leute, die die Sendung nie wieder hören wollen.
Okay. Soll ich es zurücknehmen oder was soll ich machen?
Nein.
Du sollst den Hass
jetzt einfach ins Leere laufen. Ja.
Nee, so, du musst jetzt eine kurze menschliche Ansage machen.
Also ich,
das ist total
ich befreunde mich auch draußen. Nur mit ganz, ganz dummen Menschen, damit ich möglichst schlau wirke.
Deswegen bist du unsere Redakteurin.
Das macht's nicht besser, Sue. Ich glaube, das macht's nicht besser.
Okay, ich probier's beim nächsten Mal nochmal.
Hast du von dem Hass gar nichts mitbekommen?
Wir geben ihr noch eine Woche. Lass ihr noch eine Woche Bedenkzeit, ob sie sich entschuldigen will überhaupt.
Ja, ich habe ganz ruhig geschlafen. Ja. Nichts mitbekommen.
Okay. Ich auch übrigens.
Erstmal muss ich ganz kurz zur Einführung sagen, es ist heute der 4. März. Der März ist wieder da mit der Russenpeitsche und es ist auf einmal Schnee draußen. Ich schaue aus meinem Studiofenster. Ich schaue aus meinem Studiofenster, ich sehe wirklich 20 Zentimeter Schnee in Köln, das ist sehr selten. Und jetzt muss ich kurz die Geschichte erzählen, weil heute ist Sonntag und das Spiel, was ich neuerdings spiele, seit ungefähr einem Monat, kann man nur Sonntag spielen. Ich spiele es im engsten Familienkreis oder Freundeskreis. Es geht um den Tatort. Immer um 20.15 Uhr schalten wir den Tatort ein, alle Mann. Also ich habe eine Patchwork-Familie, viele Frauen, viele Kinder, wir sitzen alle zusammen. Ich mache uns schönen grünen Tee aus so einer gusseisernen Teekanne, stelle es aufs Stöfchen. Noch ein paar Kekse vielleicht, die Kinder natürlich nicht mehr, die haben ja schon Zähne geputzt. Und dann gucken wir Tatort und wer zuerst...
Können die Kinder mitgucken beim Tatort?
Ja, aber was geht, das ist ja das Schöne am Spiel, das geht nicht so lang. Mhm. Und wer zuerst was Ekelhaftes findet im Tatort, also irgendwas, was scheiße inszeniert ist, schlechte Ausstattung, mieser Dialog, eine fiese Einstellung von der Kamera, eine dramaturgische Idee, die absolut gar keinen Sinn macht, der hebt die Hand und sagt, Tatort! Und dann wird ausgemacht. Und das, ich habe es bislang noch nicht über 10 Minuten geschafft. Seit 4 Wochen spiele ich das
Spiel.
Jetzt schon. Ja, es wird, wenn der Erste das ein inneres Ekelgefühl hat, wegen dem, was er gerade sieht, dann muss er Tatort rufen, Hand heben und dann wird sofort ausgemacht und dann wird besprochen, was denn scheiße war. Ich kann jetzt nur, das letzte Mal, als ich das so bewusst gespielt habe, war das der Tatort mit Merit Becker und das war wirklich ein derartiger Quatsch nach 5 Minuten, dass ich, die Ausstattung machte so keinen Sinn.
Ist Merit Becker auch schon eine Kommissarin inzwischen?
Wer denn nicht? Wer denn nicht? Wer denn nicht?
Wir beide immer noch nicht. Rode und Lohmann,
ja.
Immer noch
kein. Ja, wir haben das angeboten. Wir haben das angeboten, aber das die Leute nehmen das nicht ernst. Ich habe mal im Internet gesagt, ich würde gerne Werbung für Beefy machen. Habe das auch versucht mit irgendeinem Typen, der sich selbst als Beefy Official ausgibt, abzuklären. Habe gesagt, ich würde als Beefy Testimonial zur Verfügung stehen. In vollem Ernst. Glaubst du, dass da irgendwas zurückkam? Ich mache für nichts Werbung.
Als neuer
Sachen.
Beefy-Mann.
Ich finde es. Ich glaube, ich könnte Beefy auf ein ganz neues Level raus. Beefy weg von der Regionalwurst.
Beefy-Mann.
Zur internationalen Wurst. Beefy ist für mich eine Regionalwurst. Ich möchte Beefy über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt machen. Und ich wäre dafür eigentlich geeignet, aber die wollen nicht. Die sind zu edgy, ich habe keine Ahnung, trauen sich nicht.
Schwierig. Ich würde gern für Redlefsen, dass die Wurst mit dem Reißverschluss Werbung machen. Die gab's früher mal. Kennt ihr die noch, die Redlefsen? Oder die, wo man, früher gab's noch eine in der Tanke, die gibt's auch nicht mehr, die vermisse ich. Da war auch Ketchup schon drin. Oder die, der, wo Ketchup schon drin war oder schon Senf in der Mitte. Die gibt's gar nicht mehr, oder? Weißt du, wo das schon in der Wurst drin war? Die Wurst das wächst aus dem, die wächst auf dem Baum mit Ketchup schon drin. Nee, aber kennst du die nicht, diese Wurst, wo schon Ketchup drin
Nein.
ist?
Nein, kenn ich nicht.
Ach Gott. Gibt's das? Ey, kennst du das noch?
Wurst mit Ketchup? Nee.
In der Wurst drin, das kennt ihr doch, da ist sie so ausgehöhlt und da ist ja Senf schon drin, damit man, wenn der Autofahrt keine Schweinerei macht, die gab's früher immer, kennt ihr echt nicht mehr?
Praktisch, nee, aber Pizza mit Käserand, das gibt's aber noch, ne?
Ja, das gibt's noch. Okay. Cheesy Crust.
Na klar.
Ich habe gestern auch eine kleine Wurstgeschichte. Ich habe gestern Abend mal gedacht, ich strapaziere vielleicht mal das Social in Social Media ein kleines bisschen.
Eine kleine Wurst fotografiert.
Nee, und ich habe gedacht, ich brauche Hilfe bei der Community, weil ich wollte dieses Wochenende Grünkohl und Pinkel kochen. Das erste Mal seit einem Jahr oder das erste Mal überhaupt in diesem Jahr. Und habe aber festgestellt, scheiße, ich habe gar keine Pinkel, Bremer Pinkel. Es geht nicht ohne. Es ist wie bei dir mit Bagge. Na, das ist, gehört einfach als wichtige
Bagge
Zutat
ist 1000
dazu.
Mark, André, aber das habe ich auch gar nicht gewusst. Aber egal. Okay, und hast du Pinkel dann selbst gemacht im Internet oder was?
Ich habe erstmal die Community gefragt, ob jemand zufällig von Bremen nach Köln fährt und mir 2x4 eingeschweißte Bremer Pinkel mitbringen kann. Es hat sich zwar eine nette Nutzerin oder Hörerin gemeldet, die hat aber gesagt, sie kommt erst um 11.43 Uhr an. Das ist leider zu spät, das muss natürlich ein bisschen einkochen. Ich brauchte die am Freitagabend und habe dann mit Hilfe von Familienangehörigen, die meinen Hilferuf übers Internet mitbekommen haben, die für mich zum nochmal schnell zum Fleischer gefahren sind, also sehr enge Familienangehörige, so dass ich mich garantiert wieder revanchieren werde dafür. Und dann habe ich gestern zum ersten Mal den Bahnkurier benutzt. Völlig durchgeknallt. Also das machen, glaube ich, wirklich nur Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, weil es auch echt teuer war. Und habe mir dann ein Paket Würstchen schicken lassen mit dem Zug also musste man in Bremen am Servicepoint in der Bahnhofshalle abgeben und ich konnte es in Köln am Servicepoint in der Bahnhofshalle abholen. 3 Stunden später. Es gibt quasi so eine Art Kurier.
Also mit dem ICE, also die Wurst fährt mit dem ICE mit sozusagen, oder
genau,
was?
Genau, ich weiß nicht, ob die einen eigenen Sitz hatte und ob die eine Bahncard, ob die.
Ja genau, hat die einen eigenen Sitz oder schließt sie sich die ganze Zeit auf Klo ein? Was macht die Wurst?
Nee, das war in so einer Tüte und dann
fährt die erste Klasse oder zweite Klasse die Wurst?
Böhmermanns Wurst fährt nur erste Klasse. Und hat das echt geklappt? Und dann bin ich gestern Abend, das war mal ein bisschen strange, weil ich bin gestern Abend, wo war ihr Silvester? Im Schnee zum Kölner Hauptbahnhof gegangen und ich dachte im Kölner Hauptbahnhof, am Freitagabend, was wird da los sein? Draußen alle Parkplätze frei, also ich habe schon gedacht, es ist bestimmt super leer und ich komme da rein in den Hauptbahnhof, So voll habe ich den Hauptbahnhof noch nie gesehen. Freitagabend ist offenbar Hauptbahnhof-Time. Das war so voll, Alter. Ja, es war so rappelvoll.
Das ist immer voll. Das ist abends
und da standen auch die Leute, da standen auch die Leute um 11 Uhr noch bei Ditch und haben sich da irgendwie hier ein Butterbrezel mit Schnittlauch geholt und irgendwie einen Knacker. Das ist wirklich alles voll. Auch bei Schweinske haben sie noch gesessen.
Ich frage mich aber, was machen die? Warum ist der Kölner Hauptbahnhof generell immer so gut besucht? Warum rennen da so viele Leute rum? Da stehen auch immer so viele und irgendwie treffen sich immer gerade Leute zum Vorglühen oder zum Runterkommen, zum Abchillen oder zum irgendwie Plan. Irgendwas ist da immer los.
Das ist der Erlebnisbahnhof. Also der Kölner Bahnhof ist ein Erlebnisbahnhof.
Hörst du dich eigentlich auch nur auf einem Ohr? Ganz kurze kleine technische Frage.
Nee, ich habe vielleicht so einen Schlaganfall gehabt, Olli.
Genau, kann sein, dass ich jetzt hier gerade wegsterbe vom Mikro. Ach, ich bin erkältet, Jan. Das geht mir alles viel zu schnell heute. Es ist arschkalt draußen. Ich werde heute nicht die Wohnung verlassen. Ich kann das nicht. Die ganze Zeit ist der Winter so lau und dann schlägt es doch noch mal so zu. Ich bin gar nicht mehr richtig vorbereitet drauf. Ich bin richtig jämmerlich gerade drauf. Und dann auch noch so erkältet und so. Ach, ich glaube auch, weißt du was, ich bin auch momentan mit der Welt da draußen nicht zufrieden. Und mit den Leuten nicht, mit gar nichts. So. Das wird heute so ein bisschen so eine lebensverneinende Sendung, oder?
Ja, ich weiß nicht, ich habe Bock auf Lebensverneint heute. Ich habe gedacht, es wird heute bestimmt so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Deswegen habe ich auch in die Community gefragt. Man sollte das bei Social Media einfach ein bisschen überstrapazieren, manchmal ein bisschen benutzen. Ja. Ich habe ein paar Fragen, ich habe die Leute gebeten, uns Fragen aufzuschreiben, die wir vielleicht in der Sendung beantworten können. Möchte das gleich gerne mit dir machen, aber vorher muss ich eine ganz wichtige, also der große Cliffhanger diese Woche. Was hat Olli Jan zum Geburtstag geschenkt? Du hast mir letzte Woche, ich hatte am Freitag Geburtstag und du hast mir zwei riesige Pakete geschickt und die hat meine Putzfrau zusammen mit dem Staubsaugerroboter in ein Zimmer geschoben. Ich habe die erst am Freitag an meinem Geburtstag ausgepackt und ich muss sagen, das war das schönste, rührendste Geschenk, was ich jemals von irgendjemandem bekommen habe, mit dem ich nicht blutsverwandt oder beziehungsmäßig zusammen bin.
Deine Stimme zittert ja, Jan.
Ja. Soll ich mal kurz... Ich zeig mal, erstmal, Olli, vielen Dank. Das ist wirklich
Weißt du was? Ich weiß ja schon, was es ist. Und ich glaube, du hast dich wirklich gefreut. Und ich habe mich auch richtig darüber gefreut, dass ich gefreut hat. Weil so, ich mache selten Geschenke, weil ich so faul bin.
Ich geh mal kurz dahin. Ja, rede mal weiter. Ich geh mal kurz zu meinem Geschenk.
Er geht jetzt zu seinem Geschenk. Es waren zwei große Pakete. Und ich gebe ihm einen Tipp. Pass mal auf, was er jetzt macht. Jetzt nimmt er sich gleich so ein Holzding in die Hand. Jetzt, pass auf. Jetzt geht's ab. Ist es denn die Möglichkeit? Ey, wie er den Beat hält. Richtig gut. Oder hat er dann noch heimlichen Typen in der Wohnung, der jetzt gerade Schlagzeug spielt? Oh, was ist mit Hi-Hat sogar? Zu, hörst du das? Das ist Jan am Schlagzeug.
Und ich habe auch bald Geburtstag. Du hast ihm ernsthaft so ein Ding geschenkt. Du bist dein großzügigster Mensch.
Klingt richtig fett. Klingt richtig fett, Jan. Ich habe mich so gefreut, als morgens um 7:15 von dir die SMS kam. Du hast wirklich um 7:15 morgens, jedenfalls kam da die SMS dann, das Paket aufgemacht.
Ja, natürlich. Und wenn Bescherung mit, es gab Kuchen und Kerzen und dann habe ich diese Pakete ausgepackt, obszön groß. Und ich habe dann, weil ich wirklich so gerührt war, nur so Mädchenadjektive. Mega, Olli, du bist ja süß. Aber es ist ja wirklich,
Ich war auch gerade aufgestanden. Was soll man auch gar nicht sagen? Ich bin jedenfalls so glücklich darüber. Ich freue mich auch über dein Geschenk natürlich, was du mir mit Bettina Rust und Ansa, meinem Manager, geschenkt hast. Aber das war so schwer zu überlegen, was man dir denn mal schenken kann. Ganz ehrlich, ich hasse auch Geschenke eigentlich. Ich finde, Schenken ist mega anstrengend. Ich will auch nichts geschenkt haben. Bist du enttäuscht, wenn du zum Geburtstag nichts kriegst von den engsten Verwandten?
Nee, ich bin nicht enttäuscht. Also mittlerweile bist du in so einem Alter, wo man dann... Nee, das ist nicht so schlimm. Also so eine kleine, mir kann man auch eine Freude machen mit so einem einfach schön essen gehen oder sowas. Dann
Gutscheine.
Finde ich auch gut. Gutscheine finde ich schwierig. Ich finde es eher gut, dass man dann sagt, pass mal auf, wir gehen heute Abend schön essen und jemand, der man nicht mal selber ist, übernimmt die Rechnung. Das ist, finde ich, als Geburtstagsgeschenk so ab 35 ist das schon okay. Aber das ist wirklich so ein Geschenk ohne Scheiß. Das hätte ich mir niemals selber gekauft, hätte mir niemand aus meinem näheren Umfeld jemals geschenkt. Aber alle, denen ich das erzählt habe, dass du mir das geschenkt hast, haben gesagt, was für eine geile Idee, wie geil. Und es ist wirklich, cool. Es ist extrem laut. Ich habe auch schon jetzt neue Bekanntschaften auf dem Hausflur mit meinen Nachbarn im Haus. Ich finde das alles so mittel.
Wirklich, hast du Ärger bekommen? Haben Leute sich angesprochen schon?
Ja, naja, also ich habe dann immer erklärt, kam von Olli und so, und haben alle gesagt, ja, schöne Grüße an Olli und soll sich mal melden bei der nächsten Mieterversammlung, möchte man dann mal mit dir drüber persönlich sprechen, was denn der Scheiß soll. Nee, es ist natürlich sehr laut, ich spiele aber wirklich nur am helllichten Tage und habe dann immer gesagt, ja, wieso, Handwerker dürfen auch von Montag bis Samstag von 7 Uhr früh bis abends um 22 Uhr arbeiten. Und das ist ja letztlich auch Handwerk, Schlagzeug ist ja auch ein Handwerk. Und ich habe gemerkt, ich bin wahnsinnig eingerostet, ich hab mir immer ein Schlagzeug gewünscht, ich habe nie eins gehabt.
Du warst in der Schule in der Schlagzeug-AG.
Ich hatte Schlagzeugunterricht bei...
Ach, du hattest richtig Unterricht gehabt?
Ja, genau, bei Wolli. Im Freizeit Alt-Aumund in Bremen. Und hab da ganz lange... Der hat da immer Bandscheibe gehabt. Der war so ein Schlagzeug-Crack, mein Schlagzeuglehrer. Der hatte Bandscheibe, ganz, ganz schlimm. Und der hat mir wirklich immer tolle Übungen auch immer... Hab dann wirklich, Schlagzeug hört man ja auch nie auf mit, weißt du? Wenn du raus bist aus dem Unterricht, fängst du an, auf den Knien rumzutrommeln, machst irgendwelche komischen Übungen, damit du gut wirst. Ich bin nicht mehr so richtig gut. Ich muss das wieder üben.
Mach doch mal einen Workshop mit Hugo Egon Balder. Der ist auch Schlagzeuger. Ja. Und der spielt immer, Hugo Egon Balder spielt immer in Hamburg im Zwick oder so. Das ist sein Laden. Und da spielt der Schlagzeug ab und zu. Das sehe ich ab und zu auf seiner Instagram-Seite. Und wenn du da auch mal hingehst, vielleicht mal zu so einem Workshop zusammen. Promi-Schlagzeug treffen oder sowas.
Oh, das riecht schon wieder nach einer neuen Show von Endemult. Schein. Promi-Schlagzeug.
Scheiße, schon wieder eine Idee umsonst rausgehauen heute. Ich freue mich total, dass das Geschenk gut ankam. Und ich wollte eigentlich mit dir die großen 5 Schlagzeuger machen, aber du kennst doch nicht mal 5, ne? Oder wenn du 5 kennst, sind es auch nicht die großen 5, ne?
Nee, Lars Ulrich kenne ich. Felix Lehrmann ist für mich der beste Schlagzeuger, dem ich persönlich mal jemals die Hand geben durfte. Von Dende, der Schlagzeuger, der ist wirklich crazy. Müsst ihr euch mal die Videos angucken bei YouTube. Felix Lehrmann, das ist wirklich, und auch ein guter Typ. Also Felix. Und ein Linkshänder-Schlagzeug. Da traut sich keiner ran an sein Set, weil es auf links gedreht ist. Und alle sagen immer, oh nee, habe ich keinen Bock drauf zu spielen. Was natürlich immer gut ist. Wie eine Linkshänder-Gitarre. Fasst auch keiner an.
Linkshänder heißt eigentlich nur, dass die Tom an da steht und also die Stand-Tom und die Snare auch. Ja, stimmt, klar, logisch.
Hat alles gedreht.
Außer bei dem Def Leppard-Schlagzeuger. Wie man weiß, hat er ja nur einen Arm. Da ist das alles mit den Füßen. Mit den Füßen.
Spielt die Snare mit den Füßen?
Der spielt die Snare, glaube ich, mit den Füßen. Der hat irgendwie so eine super Vorrichtung. Ich fand das echt schon bemerkenswert, dass Def Leppard den nicht haben fallen gelassen. Die hätten sich auch, also ich meine, einen Oktopus suchen können mit mehr, 6 Armen mehr oder so. Aber sie sind bei dem Typen geblieben, der einen Arm verloren hat, Joe Elliott. Jahre später, das ist das Absurde ist, dass der irgendwann später angeklagt wurde, weil er seine Frau verprügelt hat. Auch wenn das jetzt natürlich makaber klingt.
Mit einem Arm.
Mit einem Arm. Und
im Takt.
Und dass man da dann nicht gesagt hat, der kommt auch noch weg, wenn du das nochmal machst. Vielleicht weiß ich nicht, keine Ahnung. Als Richter.
Wieso hat er den Arm nicht verloren? Eigentlich insgesamt.
Beim Autounfall. Und ich glaube, mit dem Porsche hat sich einen neuen Wagen gekauft und mit dem Porsche hat sich überschlagen. Beim Autounfall. Und dann ist der Wagen,
Ich will jetzt nicht urteilen. Aber es gibt sympathischere Arten, seinen Arm zu verlieren.
Absolut. Es gibt so viele tragische Sachen. Randy Rhoads, der Gitarrist von Ozzy Osbourne, hat sich ein Flugzeug gekauft von seinem ersten Geld mit einem Kumpel, der irgendwie einen Flugschein hatte und wollte in der Wüste neben dem Nightliner fliegen irgendwie. Wollte Ozzy zeigen, guck mal, wir fliegen, und ist in der Wüste eigentlich nicht weit von dem Bus abgestürzt.
Oh Gott. Ach, tot?
Auch ein Scheiß. Tot, sofort tot gewesen. Einer der begabtesten Metal-Gitarristen aller Zeiten, Randy Rhoads, hat nur 2 Platten mit Ozzy Osbourne gemacht. Vorher noch bei der Band gespielt, wahnsinnig guter Mann gewesen. Aber dann passiert sowas leider. Ich meine, Buddy Holly ist auch abgestürzt mit dem Flugzeug, weil sie einen Anfänger haben fliegen lassen. Irgend so ein Typ, der noch keine Ahnung hatte. Das mit anderen Worten, man muss immer gut aufpassen. Und jetzt denke ich ja gerade drüber nach, dass man diese IC, also dieses, guckst du dir Piloten, wenn ein Pilot bei dir am Flugzeug vorbeigeht, guckst du den immer genau an oder vertraust du dem immer, den Leuten?
Ich fliege nur noch mit eigenem Piloten immer. Selbst wenn ich mal irgendwie mit Germanwings oder Eurowings oder Air Berlin fliege, habe immer einen Piloten mit dabei, im Pilotenkoffer, und der setzt sich dann vorne rein.
Eigenen kleinen aufblasbaren Piloten.
Nee, ab und zu kommen die ja mal raus und dann, die kriegen ja immer eine Liste mit den Passagieren, und wenn die da ab und zu mal irgendwie, also bei mir ist jetzt noch keiner extra rausgekommen, aber wenn da neben mir, keine Ahnung, Sigmar Gabriel sitzt, dann kommt der Pilot schon mal raus und sagt immer Hallo und so und sieht dann mich dann neben Sigmar Gabriel und sagt, ach, Sie sind auch hier, naja. Und dann sieht man die Piloten, und das sind meistens eigentlich immer ganz solide Typen. Aber schon so ein spezieller Menschenschlag. Also ich glaube, viele Single Boys mit Wohnungen, die viel zu teuer sind und viel zu selten benutzt werden. Und es wird, glaube ich, auch viel gevögelt. Also ich glaube,
manche, Piloten. Das ist aber ein Mythos, dass da viel Geschlechtsverkehr stattfindet zwischen Stewardessen, Piloten und ähnlichen Leuten, die da arbeiten.
Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es ist so ein, weil es so ein Nomadenberuf ist. Es ist ehrlich gesagt so ein bisschen so wie wir Leute aus dem Showgeschäft. Man wird halt, man hat halt kein richtiges Zuhause. Man hängt in irgendwelchen Hotels ab am anderen Ende der Welt, hat niemanden außer die Crew, mit denen man da unterwegs ist.
Ich glaube schon, dass es ist nicht nur geduldet, sondern es ist sogar erwünscht vielleicht, damit die Leute nicht völlig vereinsamen und auch komische Gedanken kommen.
Ja, und dann gibt es also natürlich auch diese, ich finde immer diese alten Stewardess, wo man weiß, die hat schon eine Familie, fliegt nur noch innerdeutsch und möchte abends gerne wieder mit den Kindern oder die Kinder meistens schon erwachsen wieder zu Hause sein. Ich finde, die haben immer so eine ganz tolle alte Lufthansa-Autorität. Also auch wenn sie nicht von Lufthansa sind. Stewardessen, die so über 40 sind, würde ich jetzt mal sagen, die aber immer noch fliegen, immer innerdeutsch oder auch international. Das ist so ein ganz, ganz spezieller Menschenschlag. Genau wie alte Piloten, die auch so über 50 sind, mit so einem Schnurrbart, immer so ganz gepflegte ältere Herren, wo ich immer denke, egal was passiert, die kriegen das Ding gelandet. Weißt du, so Sullenberger, Sully Sullenberger.
Sully Sullman oder wer hieß genau der dieses im Hudson River, den das Flugzeug gelandet hat. Ne?
Genau.
Wurde auch gleich verfilmt mit Tom Hanks. Da wusste ich gleich, das kann keine große Story sein. Also gleich 2 Jahre, auch so, irgendwas passiert und 2 Jahre später wird es verfilmt, dann ist mir das Ereignis nicht groß genug. Das bedeutet eigentlich nur, das Ereignis ist so klein, wir müssen sofort eine Verfilmung machen, bevor es ins Vergessenheit gerät. Ja. Beim Großereignis kannst du auch, also 9-11, da lassen sich richtig Zeit bis zur großen Verfilmung, oder? Das macht Emmerich, aber auch erst ein paar Jahren, weil das immer noch so gegenwärtig
das
ist.
Das macht Emmerich.
Wer spielt den großen Turm? Also wer spielt Turm? Wer spielt welchen?
Ich glaube, das wurde doch schon verfilmt. 9-11 gibt es doch schon zahlreiche Filme zu.
Aber noch nicht mit einer Love Story drin mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die sich in den Turm treffen.
Ja, und dann vorne im Cockpit singen zu Songs von Celine Dion. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so eine geschmackvolle Idee ist.
Nee, aber wenn man bei allen großen Katastrophen, die passiert sind, auf der Welt eine Verfilmung macht und immer Leonardo DiCaprio und Kate Winslet mitspielen und immer aus der Scheiße noch was Gutes machen, weil die sich ganz so lieb haben oder einer den anderen rettet, dann kann man jede Katastrophe gut verkaufen. Tsunami, vielleicht Kate Winslet und also überall sind die beiden dabei, bei allen schlimmen Verfilmungen, ob jetzt, damit es nicht so ganz schlimm wird, die Verfilmung, weißt du?
Oh, okay. Lass mal kurz Musik machen.
Ja, lass uns ein bisschen Musik machen.
Kommen wir zur Beantwortung.
Was wünschst du dir denn?
Ich wünsche mir von The Smiths The Boy with the Song in His Side. Behind the hatred, there lies a murderous desire for love.
Ich wünsche mir heute was von wem wünsche ich mir denn mal was? Ich habe so viel, es gibt so viel gute neue Musik gerade. Komm, ich hau mal richtig einen raus heute für euch da draußen. That's Me Trying von William Shatner. William Shatner, Captain Kirk von Raumschiff Enterprise, hat auch ein paar Platten gemacht. Das ist eine sehr rührende Geschichte. Er redet eigentlich nur und Ben Folds, der diese Platte auch produziert hat, singt den Refrain. Die Story kann man sich einfach anhören, muss ich nicht noch erklären. Ne? Ihr habt ja auch eigene Empfindung. Nicht Either Way, sondern That's Me Trying von William Shatner. Genau. Sue, hast du auch noch einen Wunsch?
Oh.
Skinny Bitches are very cool.
Ihr sucht schon eine Decke, wo sie nebenstellen kann zum Fotografieren.
Ich wünsche mir von Amy Mann Goose Snow Cone.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Ames Horn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Hey und willkommen zurück bei Fest und Flauschig.
Hey.
Na, Olli, wirkst so als wir sind irgendwie beide heute richtig.
Ich bin einfach scheiße müde, Mann. Ich habe die ganze Woche gearbeitet.
Ihr habt jetzt quasi dein Album geprobt, wie das auf der Bühne sein soll. Oder?
Genau, wir haben jetzt geprobt. Ich habe ja eine neue Band, weil ich habe ja immer so Freunde, die bei mir in der Band spielen. Es ist ja eigentlich nie eine Band, die so fest ist. Und jetzt musste ich 2 neue Leute einarbeiten in die Band. Und das haben wir gemacht. Die werden bei mir dann eingearbeitet und dazu fährt man dann nach St. Peter-Ording in so einem Verlies und da werden die dann 5 Tage so richtig hart rangenommen, um die Songs zu lernen. Und das haben wir gerade gemacht und jetzt bin ich dabei, die Show aufzubauen. Das wird eine Show in 3 Akten, Jan. Tatsächlich.
In 3 Akten, wirklich? Wie eine
Oper? Ja, ich will das so ein bisschen theatermäßig aufziehen, aber mir verrate ich noch nicht. Was heißt theatermäßig? Es gibt einfach 3 Akte. Alles, was ich kann, also es gibt 3 Sachen, für die ich beliebt und berühmt bin. Sag mal, welche 3 Sachen kann ich besonders gut, Jan?
Sachen schenken, Menschen, Auf der Bühne stehen und labern.
Ja.
Und Grünkohl kochen sind meine drei Favorites.
Genau. Olli Schulz, Scheißleben, gut erzählt, Tour. Ich gehe auf die Bühne. Als erstes kriegt jeder was geschenkt. Dann.
Jeder kriegt ein Schlagzeug.
Jeder kriegt ein, du kommst so rein auf das nächste Konzert und dann kriegst du mal ein riesiges Geschenk. Und dann kriegst du einen toller voller Grünkohl. Und dann kriegst du rein und dann komme ich und quatsch die Leute voll. Und so auf und stell dich ein. Und dann denken die, wann gibt's ein Konzert? Nee, das ist schon alles. Mehr gibt's gar nicht. Es gibt ein Geschenk, es gibt Grünkohl. Und ich so, der so rumläuft wie ein Gastgeber.
Wahrscheinlich
mit so Handtuch oder mit Getränken.
Das würde wahrscheinlich funktionieren. Du kannst die Olli Zelltour, so die Eckhard Witzigmann, wie im Palazzo, Olli Schulz Palazzo, wo man einfach Geschenke kriegt, Grünkohl isst und dann wird einfach gelabert auf der Bühne. Und du gibst allen persönlich die Hand. Und kommst zum Tisch.
Genau, ich gebe ihm die Hand und dann gibt's noch irgendwie, genau. Und dann kann man noch aber ein Foto mit für ein Selfie mit mir machen für ein Zwanni. Also wirklich wie so eine Convention. Seine eigenen, wie heißt denn das nochmal, wenn man sich trifft zu einer Comic-Con oder sowas, ne? Das ist so
eine Messe.
Eine Messe. Aber es heißt in Amerika, wenn man zu einer
Convention.
Eine Convention geht. Ich mache mir meine eigene Convention, bei der es nur um mich und meine Probleme und meine Sorgen und meine Träume und meine Sehnsüchte geht. Um alles. Also mit anderen Worten, ich lade die Leute einmal im Jahr zu mir nach Hause ein. Ich gehe nicht mehr auf Tour. Jeder darf kommen.
Und mach eine Open House bei euch. Ist eigentlich eine ganz geile Idee. Sag, war ich eigentlich schon mal in deiner neuen Wohnung? Nee, war ich noch gar nicht.
Nein, nicht. Nein.
Wirklich nicht. Ich war eigentlich in allen deinen Wohnungen schon in den letzten Jahren, aber in der neuen noch gar nicht.
Du warst auch schon einmal in Freundin, aber in neuen warst du auch noch nicht. Okay, da war ich. Okay. Du wolltest was lesen von Hörern.
Ich habe hier Fragen geschickt bekommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die Fragen schon am Donnerstag eingeholt. Dann haben wir uns aber entschieden, die Sendung am Samstag aufzuzeichnen. Jetzt musste ich so lange hier runterscrollen, bis ich die Fragen finde. Ich habe sie jetzt aber gefunden. Es gibt zum Beispiel eine Frage von...
Stell mir mal eine.
Von Vuis Litong fragt uns beide, Coke oder Pepsi?
Coke. Eindeutig.
Ja,
ist es nicht aber die Pepsi war stark. Die Pepsi war stark. Pepsi ist Trump und Coke ist Obama.
Ja, glaube ich nämlich.
Oder?
Auch. Ja.
Obama hat immer Coke und Pepsi trinkt immer Trump.
Und sag mal, ist das
und,
nicht so? Ist das
die Kristall-Pepsi? Die war geil, die durchsichtige damals.
Ist das wirklich so, dass bei Burger King Pepsi läuft und bei McDonald's Cola?
Richtig.
Schon scheiße, ne? Wenn der Burger King ist. So
was läuft bei Kentucky Fried Chicken?
Weiß ich nicht. Weiß das jemand, was bei Kentucky Fried Chicken läuft?
Aus dem Hahn läuft? Was läuft da aus dem Hahn? Hahnwasser?
Weiß man nicht. Ich würde auch tippen Pepsi. Ist auch so ein Pepsi-Laden.
Ja, würde ich auch sagen. Und Subway?
Da läuft, glaube ich, Cola raus, ja. Aber so kann man sich selbst bedienen. Kriegt man mal so einen Becher, muss man sich selber ziehen.
Stimmt.
Free Refill.
Also wir sind beide eindeutig Cola-Männer, ne?
Genau. Dann fragen Leute, wann macht ihr beiden mal zusammen Musik? Fragt Anton von Raumer. Ich finde das ganz gut,
dass wir lange liegen. Ich habe nämlich auch noch eine Steel Drum hier, Jan.
Da muss ich aber kurz zum Schlagzeug gehen. Mal gucken, ob das.
Oh ja, du fängst an mit dem Beat und ich komme mit einer leichten Melodie dazu.
Okay,
warte. Wir machen jetzt hier der neue Podcast-Workshop mit Jan und Olli. Und flauschig. Wie ist es bei geistig Zugekämpfliebenden, die so gegenseitig sich ihre Instrumente vorspielen? Wahnsinn.
Oh Gott, Alter.
Aber klang gar nicht schlecht.
Du, das Problem ist,
wie klang das für dich zu?
Richtig gut. Richtig gut.
Red, wow.
Wir haben hier so ein bisschen gebounced, ne? Kannst du?
Ah, okay.
Ja.
Jule fragt, wie viel Kilometer schafft Jannis Elektroroller bei den aktuell gemessenen Temperaturen? Das ist tatsächlich ein größeres Problem. Seit es so kalt ist, fährt der Roller nicht mehr so weit. Ich habe ja einen Elektroroller, mit dem ich mich hauptsächlich durch Köln oder Umgebung bewege. Was heißt Umgebung? Weit schaffe ich es nicht in die Umgebung. Es ist wahnsinnig uncool, aber es ist eigentlich das schönste Verkehrsmittel, was ich mir vorstellen kann. Es passt personality-mäßig. Ich bin voll Elektroroller.
Kann man den eigentlich klauen? Oder ist er leicht zu klauen?
Ja, also kann man klauen wie jeden anderen Roller auch, aber wenn keine Batterie drin ist, nützt ja das halt nichts. Ne? Da muss er eine Batterie kaufen und die kostet so viel wie der Roller. Also von daher ist das der Kosten-Nutzen-Faktor.
Was ist denn, wenn du mit dem Roller unterwegs bist und dann ist die Batterie alle? Wie, musst du den schieben oder gibst du noch einen 9 Volt Notakku oder irgendwas?
Nee, ich habe zwei Akkus. Ich habe mir jetzt vor einem Jahr einen zweiten Akku gekauft und damit kannst du dann schon bei normalen Temperaturen so knapp 100 Kilometer fahren. Das reicht schon völlig, also für die Stadt sowieso. Und dann kannst du, wenn der eine Akku alle ist, kannst du den anderen nehmen. Und bei diesen Temperaturen fährt der Roller aber mit einem Akku, fährt er normalerweise so 40 bis 50 Kilometer und jetzt wird er schon so bei 30 Kilometern schwächelt er, weil es halt so kalt ist und dann halten Akkus eben nicht so lange, wie beim Handy auch. Und man sollte den Akku nicht draußen stehen lassen bei Minustemperaturen, tut ihm, glaube ich, nicht gut, das ist nicht so gut.
Ja, wenn du dann irgendwo hinfährst, musst du den Roller mit in die Wohnung nehmen oder was?
Ja, ich soll dich fragen, ist die Kohle jemals angekommen von Heimweh? Ist die Kohle jemals angekommen?
Die Kohle von Heimweh?
Ich weiß nicht, ist die Kohle...
Ist das irgendwie ein Geheimcode für irgendwas? Die Kohle von Heimweh?
Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, was das bedeutet.
Was sind eure aktuellen Literaturempfehlungen? Fragt Mr. Wednesday.
Ich lese gerade Pussy Sex. Das ist eher dein Ding. Pussy Sex hat mir eine Freundin Naema zum Geburtstag geschenkt. Das ist wirklich der Knaller.
Pussy Sex?
Madame ist für jeden offen und da geht's, das ist so versaut geschrieben.
Ganz lies ehrlich. Uns doch mal was vor vom Pussy Sex.
Warte mal, ganz kurz.
Das klingt ja toll. Wo ist denn das auf der Spiegel-Bestsellerliste?
Ich fotografiere das gleich mal ab. Er trat zwischen meine ausgewinkelten Beine und zog mich auf dem Tisch so weit zu sich heran, dass der Eingang meiner Liebesgrotte seine Eichelspitze berührte. Ich spürte das Pochen in dem Riesenspeer. Die Geilheit stieg mir fast zu Kopf. Ich schrie ihn an. Los, stoß zu! Fast behutsam drang das Wunderding langsam in meine überfeuchte Wohnung. Das war vielleicht ein Riemen. Der hatte bestimmt 25 Zentimeter Länge oder noch mehr, durchfuhr es mich. Bestimmt hatte ich noch nie einen solchen tollen Knüppel in mir gehabt. Er übertraf selbst den größten meiner 5 Dildos in Länge und Dicke. Aber meine Scheide dehnte sich und passte sich spielend diesem super Apparat an. Als er bis zum Anschlag in mir war, schrie er, ja, nun fick mich doch, du Superstar. Oh, das muss irgendwas mit Prominenten sein, keine Ahnung. Und es begann der tollste Fick meines bisherigen Lebens. Er wurde jetzt gestartet. Ich schlang meine Beine über seinen Rücken, damit der Knüppel noch tiefer in mir saß. Jeder Stoß ließ mich alles, aber auch wirklich alles vergessen. Alles vergessen? Das klingt aber nicht gut. Ich murmelte irre Worte, dann stöhnte ich furchtbar auf, weil mich urplötzlich ein Orgasmus von mir bisher unbekannten Ausmaßes erzittern ließ. Mein Gott, das ist ja wunderbar, schluchzte ich und genoss, wie dieser Riesenhöhepunkt einfach nicht enden wollte. Für ihn war es der Ansporn, das Tempo zu verschärfen. Raus und rein, raus und rein, raus und rein, fuhr diese Wunderroute. Meine Möse war ein Matschloch, nein, ein Geysir, eine heiße Quelle, aus der pausenlos die Scheißflüssigkeit züchte. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich eine Orgasmus-Serie. Mein Körper explodierte pausenlos. Was war bloß los mit mir? In diesem Moment kam es in ihm auch. Seine Springflut wollte und wollte nicht enden. Er pumpte und pumpte. Das ist ja nicht zu fassen, murmelte ich. Das ist voll Wahnsinn. Das ist eines der witzigsten Geschenke, das habe ich von Naema bekommen, die hier in der Sendung auch schon auf der Server war. Ein unglaubliches Buch, muss ich abfotografieren, sonst denken die Leute, das habe ich alles selber geschrieben.
Also nein, das ist wirklich ein Buch. Vor allen Dingen, wie er dann immer, also garantiert ein Mann als Autor und wie er dann immer irgendwie der Frau irgendwelche Wörter oder Sätze unterjubelt, murmelte ich, Liebesgrotte, feuchte Wohnung. Wer sich das ausdenkt, Alter,
wer murmelt denn eigentlich beim Sex? Ja, meine Frau, die murmelt immer beim Sex. Ja, Mama, du willst jetzt einmal.
Was hast du gerade gemurmelt?
Dein Riesenspeer finde ich wirklich toll.
Ein Geysir. Meine Scheide war ein Matschloch, habe ich auch noch nie gehört.
Ich würde jetzt...
Halt deine Fresse, lutsch, Paula, keifte ihr Partner zurück. Wir sind hier privat und haben mit Kommissar Petersen nichts zu tun. Was ist das für ein Buch? Ich muss das unbedingt heute Abend ganz lesen. Pussysex. Jan, wir machen lieber mal ganz kurz...
Pussysex.
Ey, das gibt wieder so einen Ärger.
Ja, aber es ist doch so. Es ist doch so. Ich habe hier noch
ein paar moralische Sachen mal ganz kurz abhandeln nochmal. Krieg ist ja scheiße, AfD ist scheiße. Damit wir ganz schnell wieder für die.
Nein, es gibt tatsächlich ein paar Sachen. Hm? Olli, es gibt einmal ich habe ja eine moralische Frage gestellt, die würde ich gerne an Dr. Rainer Erlinger von der Süddeutschen Zeitung, den ich fälschlicherweise mit Axel Hacke verwechselt habe erst. Und der hat auf die moralische Frage, allein das ist schon wieder krass, crossmedial, hier bei Fest und Flauschig die moralische Frage gestellt, beantwortet im SZ-Magazin Print. Das heißt, wir reichen über Medien hinweg uns die Hand und diese moralische Frage und die Antwort lese ich gleich gern vor. Und ich habe noch eine Frage von Momo von Soße an uns beide. Was haltet ihr vom Job des Sanitäters? Erfahrungen gemacht? Grüße gehen raus an unseren Lernbegleiter Benny, fragt Momo von Soße.
Das ist der mega harte Job, Sanitär. Hast du, fällt mir dabei gerade ein, die Ansage für den HSV-Fan, der, glaube ich, ebenfalls Sanitäter ist und diese Ansage gemacht hat, nachdem HSV letzte Woche gegen Bremen 1-0 verloren hat. Hast du diese Standpauke gehört?
Ich bin ja Werder-Fan. Mir ist das total egal, wie es dem HSV geht. Ich finde diese scheiß Arroganz und auch diese Uhr, die da runterläuft im Stadion, irgendwann muss mal gut sein. Das ist, ich habe da nichts gegen, wenn der HSV einmal absteigt. Dann weiß er mal, wie es ist. Und das bringt die auch so ein kleines bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück.
Das bringt sie nicht nur auf den Boden der Tatsache zurück, das bringt den ganzen Verein schiebt das auf Lichtjahre zurück, weil diese Mannschaft hat keine Identität, da ist nicht ein geiler Typ gerade in der Mannschaft, an den du mich so hängen kannst, wo du denkst, ja, der ist noch cool oder so, das war so ein Typ, der hat gerade Abi gemacht, der haut aber nächstes Jahr ab, ansonsten sind es eigentlich ziemliche Vollidioten momentan, die gesamte Mannschaft, und deswegen ist das so schlimm, dass man keinen da sieht, wo man denkt, der hat nochmal die Power, das Ruder umzureißen, und dieser Typ, dieser Sanitäter, der hat eine mega Ansage gemacht, hat glaube ich jedem HSV-Fan aus dem Herzen gesprochen. Ich wünsche mir noch einen Song von Yola Tango, Our Way to Fall. Und du dir vielleicht auch noch was?
Übers SPD-Mitgliedervotum müssen wir noch reden, Olli. Sag mal, ich habe das Gefühl, du hörst heute nur mit einem Ohr zu. Das ist vielleicht diese Müdigkeit noch, die in deinem Kopf
ist. Ich bin aufgestanden gerade, echt 20 Minuten, 10 Minuten vorher. Bis gleich.
Bis gleich.
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Jan, die Bundesregierung will bald den ersten podcastfreien Tag einführen, weil es einfach zu viel gerade sind. Es ist wirklich zu viel, was da gerade passiert gerade. Wenn du keinen Podcast hast heutzutage, ne, dann bist du raus aus der Gesellschaft schon fast. Den ersten, einem Tag in der Woche dürfen die Leute keine Podcasts mehr hören.
Heute gehört Papi mir, heute macht er keinen, heute eine große Plakatkampagne in der ganzen Bundesrepublik. Heute macht Papi mal keinen Podcast. Und das wird die Menschen wahrscheinlich in eine Sinnkrise stürzen, weil ein Tag ohne Podcast, ich meine, was sollen die Leute dann machen? Wahrscheinlich wieder Auto fahren, wie früher, was man gemacht hat, als heute, man nicht wusste, was man machen soll.
Heute holt Papi sich mal keinen runter zu Podcasts, wo junge Frauen über ihre Sexgeschichten reden. Heute spielt Papi mal wieder mit der Familie. Mhm. Ne? Wird ja auch mal wieder an der Zeit sein.
Ja, und
Dieter Nuhr hat noch keinen Podcast. Der redet so ein bisschen immer so, ne? Dieter Nuhr. Ja. Und dann mache ich bei der Hunde einen Podcast.
Egal, was man sagt, das klingt man, ne? Nee, war? Das klingt immer ein kleines bisschen, nie war? Als hätte man immer ein bisschen mehr, nie war? Ahnung als andere, nie war? Obwohl man einfach mal nur,
genau,
nie
war. Und die Bundesregierung, die ist ja eigentlich auch ein Podcast, da kann man auch mal zuhören, ne? Und wer macht das schon? Keiner. Niemand mehr zu.
Es gibt die moralische Frage von Dr. Rainer Erlinger beantwortet. Ich scroll hier gerade durch meinen Blendl-Dingsbums, wo ich immer die Artikel lese. Auf dem neuen SZ-Magazin ist auf jeden Fall, entweder ist das Kevin Kühnert von den Jusos oder
Daniel Kevin Russell Kehmann. Von den Onkels.
Kevin Russells von den Onkeln, genau.
Ja,
von Onkels. Wo habe ich denn jetzt die moralische Frage?
Stell sie mal bitte.
Hier. Also, Gewissensfrage an Dr. Rainer Erlinger. Ich habe einen Saugroboter und auch eine Putzfrau. Ist es der Putzfrau gegenüber unhöflich, den Saugroboter morgens anzustellen und laufen zu lassen, wenn sie kurz darauf zum Putzen vorbeikommt? An sich hat sie dann ja wenig Arbeit. Andererseits führe ich ihr damit ihre baldige Ablösung durch moderne Technik vor Augen. Eine Frage von Jan B. aus Köln. Das bin ich. Jetzt kommt die Antwort. Ihre Frage erinnert an den legendären Heizer. Die man in Dampfloks gebraucht hatte, die aber bis in die 70er Jahre hinein in England auf Elektroloks mitfuhren, obwohl sie dank der technischen Entwicklung dort gar nichts mehr zu tun hatten. Was jenseits der wirtschaftlichen Unvernunft auch für die Heizer frustrierend gewesen sein muss. Der Saugroboter scheint mir nun im Kleinen ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie man mit Automatisierung umgeht. Es gibt im Haushalt immer viel zu tun und das Saugen gehört zu den eher eintönigen Arbeiten, weshalb es auch für einfache, billige Roboter gibt. Man kann das, sieht man von Elektrolok, von dem, man kann das, sieht man vom Elektrolok-Heizermodell ab, auf unterschiedliche Weise nutzen. Entweder die Stunden und damit auch den Lohn der Putzfrau kürzen oder ihr andere Aufgaben übertragen und so sie beide entlasten und das Ergebnis verbessern. Und bis ein für Privatpersonen erschwinglicher Roboter in der Lage sein wird, Bücher aus dem Bücherregal zu nehmen und abzustauben, den Kühlschrank abzutauen, turnusmäßige Grundreinigung verschiedener Bereiche durchzuführen oder sprichwörtlich in die Ecken zu gehen, wird einige Zeit verstreichen. Sie fragen nach Höflichkeit. Um die geht es tatsächlich, wenn man sie ernst nimmt und jenseits des Benimmens als ein Verhalten versteht, in dem der Respekt vor dem Gegenüber zum Ausdruck kommt. Die technische Entwicklung lässt sich schwer aufhalten, aber der Respekt kann darin bestehen, dass man jemanden von monotonen Arbeiten entlastet und ihr und ihm dadurch Zeit und Möglichkeit für andere, komplexere Aufgaben gibt. Und in ihrem konkreten Fall speziell darin, dass sie das alles mit ihrer Putzfrau besprechen und ihr zeigen, dass sie sie als Person wahrnehmen und nicht nur als jemanden, der ihren Schmutz beseitigt, sagt Dr. Dr. Rainer Ellinger. Das ist eine sehr schöne Antwort. Ich weiß nicht genau,
ist eine schöne Antwort, auch sehr ausführliche Antwort, finde ich.
Ja, ich hab mich sehr darüber gefreut. Mhm. Vielen Dank, Dr. Dr. Rainer Ellinger. Also einen Doktortitel hat er sich jetzt in meinen Augen auf jeden Fall schon mal verdient.
Mit der Antwort hat er einen zweiten bekommen, oder was? Durch diese Antwort.
Genau.
Wurde ihm zweiter zugesprochen.
Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt, ich meine, wäre natürlich eine tolle Möglichkeit, meiner Putzfrau jetzt auch, ich sag mal, so buchhalterische Tätigkeiten zu übertragen. Wenn sie jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, weil der Staubsaugerroboter den Boden wischt oder staubsaugt, macht ihr einfach ein bisschen Steuererklärung vielleicht. Umsatzsteuer, Voranmeldung einmal im Monat. Und ich weiß nicht genau, ob diese Tiefe der Gedanken, also ob das jetzt so ein Problem ist, was meine Raumpflegehilfe sich jetzt so macht, oder ob es eher mein Psychoproblem ist, dieser komische Staubsaugerroboter. Ich werde sie einfach mal zum Gespräch bitten und das alles mal mit ihr besprechen.
Ich würde es zu dritt mit dem Staubsaugerroboter, mit dem Roboter auch besprechen.
Und Dr. Rainer Ellinger kommt auch noch vorbei mit einer Flasche Weißwein und dann sprechen wir das alles mal ganz gründlich durch. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise.
Ich würde
folgendes
machen.
Aber vielen Dank für die Antwort. Was würdest du machen?
Wenn die Putzfrau da ist, würde ich den Saugroboter einfach hinstellen und sagen, so, das ist dein neuer Assistent, der hilft dir. Jedes Mal, jeden Tag jetzt, oder jedes Mal, wenn sie kommen, du siehst deine Putzfrau.
Natürlich.
Oder?
Mhm.
Ja. Jedes Mal, wenn sie kommen, macht sie einen neuen Trick. Mit dem Roboter, dass er sich immer was Neues einstudieren muss, sich da draufstellen muss, so Olli Flip oder sowas ähnliches. Also jedes Mal ein kleines Kunststück.
Ich glaube, er kann das.
Geht ein Olli Flip mit dem Staubroboter?
Ja, geht, aber halt geht nur einmal, glaube ich. Geht nur einmal.
Ja. Oder McTwist in der Halfpipe.
Das ist ein geiler neuer Trend.
Du musst Tricks in der Halfpipe machen. Du baust dir einfach noch eine Halfpipe im Garten und da muss deine Putzfrau mit dem Staubsaugerroboter jedes Mal einen Trick machen.
Und ich komme mal zur Abnahme hinterher, ob der Trick auch gut genug ist.
Und filmst das und stellst es auf deinen neuen YouTube-Channel.
Genau. Oh Gott, Alter. Sympathisch.
Das wird dann so deine Elternnummer. Also weißt du, das ist dann so deine dann baust du dein neues Imperium von zu Hause auf aus. Also mit der Putzfrau als Elten-Sidekick. Okay, das sind alles Zukunftsvisionen. Wir wollen noch nicht so weit in die Zukunft schauen.
Sag mal, lass uns doch mal ganz kurz zwei Sachen besprechen, die diese Woche mich bewegt haben. Nur ganz kurz, weil ich deine Meinung dazu hören will. Hast du es mitbekommen mit der Essener Tafel?
Das habe ich mitbekommen. Du hast auch auf Twitter oder irgendwo auf Instagram gepostet, abgelaufene Lebensmittel nur für Deutsche.
Zuerst für Deutsche. Zuerst für Deutsche. Ja. Hat wieder viele Nazi-Gehirne zum Glühen gebracht. Ich mag das ja gerne, sich Sachen auszudenken, wo die nicht wissen, wie die reagieren sollen. Weißt du? Es ist ja so einfach. Ja. Und da war, weil auf der einen Seite spricht es sie an, die Deutschlandfahne und zuerst für Deutsche, aber abgelaufene Lebensmittel, wie meint er das denn jetzt?
Aber das ist wirklich das ist eine absurde, die gesamte Thematik habe ich auch mich mit beschäftigt, ist wirklich sehr, sehr, ich weiß nicht genau, Sie sagen, Sie machen, also die Begründung, warum keine Lebensmittel an Ausländer mehr ausgegeben werden, ist äußerst fragwürdig. Ich weiß nicht, hast du schon mal selber dich gemeldet bei der Essener Tafel?
Oder habe ich noch nicht gemacht? Nee.
Haben die irgendwie ein Statement abgegeben dazu?
Doch, der gibt andauernd Statements ab. Und der Typ ist halt so ein bisschen, ich weiß ja, man ist ja in so einem komischen Spannungsfeld von, ich finde das ja einerseits toll, dass Leute sich engagieren. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, um Bedürftige kümmern sollte sich eigentlich der Staat, weil dann kann man den hinterher quasi verantwortlich dafür machen, wenn irgendwas nicht läuft und alle Regeln gelten für alle. Aber dann
ist die Essener Tafel keine staatliche.
Natürlich, die Tafeln, das sind private Vereine, das sind quasi Leute, die es zusammengetan haben und die gesagt haben, wir helfen jetzt hier Leuten, die bedürftig sind. Aber dass das dann so von Fall zu Fall mal umgemodelt wird und jetzt mal die Ausländer nicht, weil die gehen mir auf den Sack. Also ich glaube nicht, dass karitative oder gemeinnützige Organisationen überhaupt so Nächstenliebe, dass das das Konzept von Nächstenliebe ist. Dass man das nur so für einige walten lässt, sondern und für andere dann nicht, die einem auf den Sack gehen. Entweder bist du jemand, der Gutes tun möchte und dir liegt der Mensch richtig am Herzen. Dann ist ja das aber scheißegal, woher der kommt und wie der aussieht oder wie der riecht. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, muss man auch mal sagen, die sich an den Kopf greifen, das Rote Kreuz oder die Caritas oder die AWO, die das seit Generationen machen. Und sie ist natürlich jetzt auch, diese Tafelvereine sind ja relativ neu. Und ich glaube, Leute, die es professionell machen und das auch eben allgemeingültig und für alle und die eben nicht so so komische Regeln sich ausdenken, die finden das auch nochmal extra scheiße, weil es zieht natürlich die Arbeit von allen Leuten, die sich wohltätig einsetzen, in den Schmutz, dass du da dich so verhältst. Also stell dir mal vor, dass das Rote Kreuz oder irgendwie die AWO oder die Caritas... Nee,
wir helfen ihnen nicht, sie sind kein Deutscher.
Ja, also das ist natürlich ein absolutes No-Go und jede vernünftig organisierte private Einrichtung.
Ich hatte erst gelesen, kümmert, dass die falsch interpretiert wurden und dass es gar nicht so gesagt wurde. Das habe ich.
Nee, der wurde schon ziemlich genau richtig interpretiert und ist auch ehrlich gesagt auch wahnsinnig doof, was so die Pressearbeit angeht und so und dass er das überhaupt macht, weißt du. Ich kann das verstehen, dass es wahrscheinlich Probleme gibt vor Ort, die man dann nur versteht, wenn man da wirklich jeden Tag Essensausgabe macht und so. Generell aber dieses ganze Tafelsystem würde ich mal in Frage stellen. Warum muss es eine private Organisation geben, die Leuten Essen schenkt? Warum, wo sind wir denn hier, Alter? Wir sind einer der reichsten Länder der Welt.
Frank Zander ist ja auch an so einer Tafel hier und macht jetzt
ja aber Frank, der macht es einmal wieder. Der macht aber einmal im Jahr das Obdachlosenessen. Und stell mal vor, du guckst dir dann vorher an, wie die aussehen, wie die sich verhalten, ob die besoffen sind oder nicht. Wenn du helfen willst, dann hilfst du und dann machst du da keine Unterschiede. Ansonsten geht's dir nämlich um irgendwas anderes und offenbar geht es da anderen Leuten um anderes. Also das ist wirklich, es ist auch scheiße für alle Leute, die sich wirklich ehrenamtlich engagieren und eben diese Unterscheidungen nicht machen. Und du weißt es
auch. Aber das kann ja auch nicht im Sinne der, also ja, die Essener Tafel, das kann ja nicht der Sinn sein, dass die gegründet wurde, um das nur an Deutsche das war ja bestimmt nicht das Problem an der ganzen Sache. Deswegen wurde das ja nicht gegründet. Vielleicht ist da jetzt jemand im Vorstand oder jemand, der was zu sagen hat, der einfach vielleicht ein AfD-Mongo ist, sage ich jetzt mal ganz.
Ich kann das total verstehen und ich glaube auch, dass wenn es da praktische Probleme gibt und du dann da vor Ort merkst, pass mal auf, hier sind Leute, die benehmen sich undiszipliniert oder sind Idioten. Das ist ja alles okay, da kann man ja mit umgehen, aber dann zu sagen, die sind Idioten, weil die Ausländer sind, ist halt falsch. Idioten, einigen muss einfach auf Idioten. Lass uns einfach sagen, pass mal auf, das sind Idioten und Idioten muss man dann im Zweifel mit ein bisschen mehr Disziplin bei der Ausgabe begegnen oder dann stellst du mal ein bisschen Kötter-Security hin oder sagst halt, wenn du hier rummaust, kriegst du nichts. Ganz einfach. Aber dann zu sagen, Ausländer erstmal nicht, weil die sind alle Idioten, das ist halt, ich meine, ganz ehrlich, Leute, also wirklich, jetzt mal reißt euch mal ein bisschen zusammen. Und du kommst ja aus einem Milieu, wollte ich gerade sagen, wo man öfter mal mit Sozialarbeitern zu tun hatte. Also ich weiß noch, im Freizieh und waren Sozialarbeiter und es gab eigentlich immer Ärger, es ist immer schwierig zu handeln, soziale Zusammenhänge sind immer schwierig zu handeln und das sind immer Leute, die das auch deswegen machen, die kriegen keine Kohle oder wenig Geld, setzen sich darüber auch über ihre Arbeitszeit hinaus ein und wenn die jetzt quasi da mit reingezogen werden in so eine, ja, warum soll man sich noch engagieren und so, das ist einfach echt scheiße und das ist leider so ein Signal, was dann von der Essener Tafel ausgeht, wo man dann wirklich mal sagen muss, ey Leute, reißt euch mal zusammen, da kann man doch auch mal von der Tafel Bundesverband sagen, ey, mach da mal nicht so eine politische Nummer draus. Es geht hier ums Helfen eigentlich.
Aber die leben von Spenden, oder? Die Essener Tafel, oder?
Genau, die leben von Spenden. Es dürfen keine abgelaufenen Lebensmittel ausgeteilt werden, sondern ich glaube, Lebensmittel, die kurz vorm Ablaufen sind, die werden dann da verteilt, kostenlos.
Ich esse auch abgelaufene Lebensmittel.
Ja, aber nicht von der Tafel.
Nee, aber aus dem Kühlschrank. Also 2 Wochen mindestens, wirklich. Wie weit gehst du nach hinten, nach dem Ablaufdatum?
Also ich habe bei Joghurt ein paar schwierige Erfahrungen gemacht, wenn man den Deckel aufmacht und da ist irgendwie schon so ein Pilz drunter, ist das eklig. Butter zum Beispiel, da bin ich auch relativ schmerzfrei, da probiere ich auch vorher noch, ob die gut ist oder nicht. Selbst wenn die einen Monat drüber ist und wenn du Butter im Kühlschrank hast, die hält wirklich ewig.
Kennst du das, wenn du den Überblick verlierst über die Säfte im Kühlschrank und nicht mehr weißt, welche schon wie lange drin ist? Und dann nimmst du einen Schluck unbedacht und dann ist da schon so ein Pelzei drin. Das Schluck geht so ganz langsam. Du schluckst so ein Pelzei ganz langsam die Speiseröhre runter und weißt ganz genau, da geht irgendwas, das hat nichts mit dem Apfelsaft mehr zu tun, gerade in deinen Magen. Das habe ich mal gehabt. Das ist Pelzei. Das Schlimmste. Na, das Pelzei. Heißt das doch, so ein Ding, wenn da so oben drin so ein Pelzei schwimmt, das ist das ekelhaft.
Pelzei, Alter. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also das war das eine Thema, Essen einer Tafel. Ich habe einen ganz tollen Artikel, wirklich ein sehr guter Artikel, natürlich wie immer ein bisschen von oben herab, von Leo Fischer im Neuen Deutschland. Eigentlich lese ich das Neue Deutschland immer nur, wenn Leo Fischer irgendeinen Artikel schreibt. Der ist wirklich ganz toll auf den Punkt gebracht und stellt nämlich, glaube ich, das muss man sich wirklich mal fragen und sollte man vielleicht mal auch von an dieser Stelle mal nach draußen geben. Warum muss es überhaupt Tafeln geben? Warum sind die Tafeln in Deutschland so eingegliedert in das Sozialsystem, dass selbst die Leute im Arbeitsamt sagen, ja wieso, Hartz-IV-Regelsatz reicht doch. Es gibt doch die Tafel, wenn sie Hunger haben. Das ist scheiße, Alter. Das ist wirklich scheiße. Da muss man sich mal generell fragen, ob man nicht vielleicht solche Einrichtungen, ob man die überhaupt braucht. So, ne?
Oder mal hinterfragt, wie man da einstellt, ne? Also wenn da so eine Kriterien aufgestellt werden, von wem wird das gemacht, war bestimmt nicht von Anfang an so. Und dann ist da vielleicht auch wirklich nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon in sozialen Einrichtungen gearbeitet, wo alle Mitarbeiter überfordert waren mit ihrer Aufgabe, wo es einfach so viel zu tun gab und dann irgendwann alles so ein bisschen aus der Kontrolle geraten ist, die Nerven lagen blank und dann passiert sowas ganz schnell, dass so eine Scheiße passiert, dass man auf einmal sagt, wir machen hier einen Riegel vor, handelt unüberlegt und denkt dann irgendwie, die Ausländer sind dran schuld oder irgendein Blödsinn, nur um
irgendwie das Schlimme zu werden. Du kommst dann auch nicht mehr zurück, weißt du, wenn du da so einen bollerigen Typen hast, der dann die Tafel leidet, der ist ja auch so, ich glaube, er meint das auch gar nicht böse, ich glaube, er hat sich einfach in so eine Ecke argumentiert, aus der er jetzt nicht mehr rauskommt, steht mit dem Rücken zur Wand und macht jetzt so ein bisschen Vorwärtsverteidigung und das ist natürlich einfach wahnsinnig bescheuert. Die zweite Geschichte, die heute passiert und wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr als wir, SPD-Mitgliederentscheid. Ich frage mich, also die haben ja abgestimmt, ob die GroKo jetzt kommt oder nicht, ob die SPD-Mitglieder das wollen oder nicht. Die Entscheidung wird heute Morgen verkündet. Also am Sonntagmorgen wird die verkündet im Willy-Brandt-Haus. Gestern Abend wurden die letzten LKWs reingelassen ins Willy-Brandt-Haus zum Auszählen der Stimmzettel. Ich frage mich, ob bei dieser sehr wichtigen Abstimmung, ob da irgendwie OSZE-Beobachter mit dabei sind, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da Sigmar Gabriel und Andrea Nahles den einen oder anderen No-GroKo-Zettel einfach mal unterm Schreibtisch verschwinden lassen, damit das Ergebnis stimmt. Es soll sehr knapp sein. Ich frage mich, ob das irgendwie kontrolliert wird. Die ahnen ja auch,
wer innerhalb der Partei pro und wer kontra ist, ne? Die ahnen das,
aber
dann, ja. Tauschen Sie die Zettel aus vielleicht.
Aber ob das überhaupt kontrolliert wird, bei einer Bundestagswahl sind ja immer so viele Leute, die dann kontrollieren, dass da nicht gemogelt wird. Aber heute kann ja schon theoretisch die Regierung gestürzt werden. Und da will ich schon, dass da jemand mit beisitzt. Und ich frage mich auch, warum die das nachts auszählen. Also Sonntagabend ist irgendwie Einsendeschluss um 0 Uhr und dann zählen die da die ganze Nacht aus. Was ist das überhaupt? Warum machen die in letzter Zeit nachts
so viel? Weil um 0 Uhr macht die Kötter Security Feierabend. Dann ist keiner mehr da, der aufpasst, was die da machen. Bis 7 Uhr morgens, dann wird, keine Ahnung. Aber wird das heute Nacht dann also morgen früh ist dann sozusagen Auswahlergebnisse. Okay.
Genau. Ich tippe, es gibt ganz knapp eine GroKo und alle maulen und in anderthalb Jahren hört die Kanzlerin auf wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und dann werden Neuwahlen anberaumt. Und dann kommt Jens Spahn. Ich sagte das, Jens Spahn, ich habe Jens Spahn-Aktien gekauft. Jens Spahn-Aktien und Spotify-Aktien. Ich habe gelesen diese Woche, dass Spotify an die Börse gehen möchte. Ich decke mich ein mit Spotify-Aktien, ehrlich.
Spotify.
Ich mache auch Werbung. Würde auch wie Manfred Krug Werbung machen, auch wenn ich danach wahnsinnig unbeliebt werde und alle Leute mich hassen, weil sie Geld verlieren. Ich decke mich ein.
Wir
mit
beide
Spotify-Aktien.
Sitzen pfeifend oder singend in so einem Auto und machen Spotify.
Genau. Wie damals wie Manfred Krug und Charles M. Brauer.
Genau. Oh ja, und jetzt gehen kriegen wir denn irgendwie so ein kleines Aktienpaket, weil wir hier ein großes Zugpferd sind bei Spotify, kriegen wir so ein kleines Start-up.
Ich weiß nicht, ob wir so ein großes Zugpferd sind. Ich weiß nicht,
ob wir ein kleines Kurs Zugpferd sind.
Zugpony.
Wenn wir ein ganz kleines Zugpony sind, vielleicht eine kleine Mini-Aktie.
Ich weiß nicht. Ich würde mir immer so, ich kaufe mir, also wenn die rausgegeben werden, ich würde es machen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier bei Spotify im Spotify-Podcast verraten darf oder darüber reden darf. Aber ich kann mir vorstellen,
groß wird, ne?
Spotify wird ein großer Laden. Ich glaube nämlich, und das habe ich in einem Handelsblatt-Artikel gelesen, dass Spotify anfängt, eines Tages, ohne das Orakel wirklich nur, ich habe keine Ahnung, aber dass die auch anfangen werden, so Boxen herzustellen, oder vielleicht in Kooperation mit irgendwem, mit so Sonos oder so.
Was für Boxen?
Weißt du,
ach so, Musikboxen zum Anhören, meinst du?
Genau, mit Alexa drauf und mit Sonos und dann ist es halt die Spotify-Box, wo dann schon so ein Abo mit bei ist oder so. Weil Spotify ist eigentlich prädestiniert dafür, jetzt auch in den Hardware-Markt zu gehen. Ich bin auf jeden Fall ein riesen Spotify-Fan, nicht nur, weil ich für Spotify arbeite. Ich glaube, das ist alles andere.
Ich bin auch. Schrott. Ich sag bedingungslos ja zu Spotify. Vor allem, weil es auch so bedienerfreundlich ist. Ich habe heute gerade wieder eine Playlist gemacht, Jan. Eine Mega-Playlist für morgen. Weil morgen erotisches stell ich ein bei mir in der Wohnung und dann mache ich so eine kleine Musik schon mal, suche ich aus am Tag vorher und das
Buch,
geht alles
noch mal
so
das Buch
schnell.
Gemeinsam lesen vielleicht, was du gerade vorgelesen hast.
Buch gemeinsam nochmal lesen, genau.
Matschloch. Nee, Alter, ey. Bundestag sperrt Reichstagskuppel. Das gab's noch nie. Da klicke ich mal kurz direkt drauf. Wegen der hohen Zahl an Abgeordneten bleibt der Reichstag dienstags nachmittags geschlossen. Der Bundestag, im Bundestag wird's eng. Das bekommen jetzt auch die Besucher am Reichstag zu spüren. Weil in Sitzungswochen dienstags nachmittags inzwischen 6 Fraktionen tagen, ist der Reichstag für diese Zeit neuerdings für Besucher nicht mehr für gesperrt.
Aber da sind nicht mehr so lange Schlangen. Ich fahre da oft vorbei. Und ganz ehrlich, bei dem Mustafas Döner Kebab in der Messing, hier in der, wie heißt die Straße nochmal? Du weißt es. Vor dem Curry 36. Da ist eine längere Schlange als vom Reichstag.
Aus Brandschutz- und Evakuierungsgründen. Ach, ist ja interessant. Ich habe eine große Doku gesehen im ZDF über Jahrhundertbauwerke, Reichstagsgebäude. Wusstest du, dass Christo und Jean-Claude den Reichstag nur 14 Tage verhüllt hatten? Ich habe das in Erinnerung, dass er ein Jahr eingepackt war. Und dass sie das fast 30 Jahre versucht haben, die Bundestagsverwaltung dazu zu überreden oder den deutschen Staat zu überreden, den Reichstag zu verhüllen. Die haben fast 30 Jahre lang immer wieder E-Mails geschrieben oder Briefe oder Faxe damals. Christo und Jean-Claude, die haben richtig lang dran rumgebaggert, weil die den Reichstag verhüllen wollten. Und ich dachte, das wäre so eine Schnapsidee gewesen. Aber das hat nur ganz, ganz knapp im Bundestag dann geklappt mit der Abstimmung. Und in derselben Doku habe ich gesehen, dass die Entscheidung für Berlin als Hauptstadt und der Reichstag als Sitz des Parlaments mit nur 7 Stimmen Unterschied gefallen ist. Und dass Wolfgang Schäuble es zu verdanken war, der so eine flammende Rede gehalten hat für den Berliner Reichstag, dass da noch ein paar Abgeordnete sich in letzter Sekunde anders entschieden haben und dann für Berlin und den Reichstag gestimmt hätten. Sonst würden wir immer noch in Bonn das Parlament haben.
Und Christo und Jean-Claude, das könnten auch deine beiden besten schwulen Freunde sein, die abends nochmal vorbeikommen, mit denen man so einen Roman liest.
Ja, die so eine leckere Salami mitbringen aus dem letzten Frankreich-Urlaub und irgendwie so einen Chutney gemacht haben. Christo und Jean-Claude. Ach, Christo und Jean-Claude, kommt rein, Mensch. Ich schmeiß uns schnell Baguette in den Ofen. Und dann wird irgendwie...
dann wird auch was verhüllt und dann auch wird. Ja, Christoph und Jean-Claude, gute Namen. Gut, hast du noch was moralisch?
Ja, eine letzte Sache noch, die ich auf dem Zettel stehen habe. Ich möchte gerne ganz kurz darauf hinweisen, ich möchte bitte keine viralen Bundestagsreden mehr in meiner Timeline haben. Ich habe das jetzt verstanden, dass da Leidenschaft im Parlament ist. Ich möchte aber nicht, dass hier das Entertainment-Business gefährdet wird durch irgendwelche Bundestagsabgeordneten, die jetzt mit Laienfähigkeiten anfangen, irgendwelche Viralclips zu produzieren gegen die AfD. Emotionen und so ist ja schön und gut. Oder mal Plattschnacken im Parlament.
Plattschnacken, genau, habe ich auch gesehen, ja.
Das ist ja alles schön und gut, aber bitte fahr das mal wieder ein bisschen runter, so wichtig seid ihr nun auch wieder nicht und wir haben auch ein kleines bisschen hier unser professionelles Terrain zu verteidigen. Ich möchte nicht, dass Bundestagsabgeordnete hier anfangen, virale Clips zu produzieren und bitte hört auf, das zu teilen, das ist wirklich jetzt, wir haben das auch verstanden, ganz ehrlich, das nervt mich einfach, ich möchte keine viralen Bundestagsclips mehr haben in der Timeline, es ist vorbei, it's over, stop it please, aber thank you.
Ist Facebook nicht generell over?
Facebook ist over. Vero ist in. Vero ist in.
Genau, wollte ich dich noch fragen. Ist Vero jetzt in? Ich habe mich angemeldet. Ich habe 4 Follower und das ganze Ding sieht aus wie MySpace. Ich glaube, in 2 Wochen ist das wieder tot. Das wurde mir von mehreren Leuten... Ich habe so aus Spaß jetzt gemacht, weil ich hier in St. Peter-Ording war und Zeit hatte. Das ist total bescheuert. Und die ganze Hand... Das ist auch noch die Beta-Version, glaube ich. Warum noch ein neues soziales Netzwerk? Das nervt alles. Nervt sowieso alles. Ich leg mich jetzt wieder hin, Jan. Sorry, dass ich heute nicht ausgeschlafen war.
Kein Problem, ich gehe zu meinem Grünkohlpott. Da sind die Pinkel drin, die ich gestern Abend bekommen habe mit IC-Kurier. Das ist das dekadente Leben von Fest und Flauschig.
Da durften in der ersten Klasse im ICE wieder ein paar alte Omas nicht sitzen, weil die Plätze belegt waren mit der Wurst von Jan Böhmermann.
Genau, die stehen sie wieder auf die
so 4 alte Omas. Die haben Bahnkomfort. Hier, weißt du, haben die Würste. Da muss eine alte Oma aufstehen, wenn der Schaffner mit den Kartons mit den Würsten durch den Waggon kommt. Oh, da kommen die Böhmermann-Würste. Da müssen halt auch mal für aufstehen.
Ich habe auch ein Viererabteil gebucht mit Tisch.
Damit die Karten spielen können, die Würste.
Ich hab mein Würstchen noch so eine Tupperdose mit Kohlrabi mitgegeben, damit die unterwegs was zu knabbern. Na? Weißt du, wenn wir eines Tages in so einem Alter sind, Olli, dass wir mit unseren Partnerinnen an so einem Doppeltisch im Intercity sitzen und während der Fahrt unseren selbst mitgebrachten Kohlrabi aus der Tupperdose rausholen, dann möchte ich bitte am nächsten Bahnhof, dass einer reinkommt und mich direkt im Zug erschießt. Wenn ich anfange, selbst geschnibbelten Kohlrabi im Zug zu essen, dann ist vorbei. Dann ist alles egal.
Wieso? Ach komm. Die Saison hat bei mir schon angefangen. Freue ich mich auch, wenn du 44 bist. Dann ist alles egal, wirklich. Jetzt ist alles egal gerade schon. Fängt wirklich jetzt an gerade. Und was ist, wenn wir beide mit unseren Partnerinnen zusammen im ICE sitzen und unsere Partnerin so abchecken gegenseitig und merken, ah, jetzt verdammt, 3 Jahre zu spät für einen Partnertausch. Dann ist es, dann gibt's nur noch Kohlrabi-Scheiben.
Das war Fest und Flauschig heute in der früh auf schlecht auf Version heute.
Viel zu früh.
Russenpeitsche.
Nächste Woche auch für alle, die sich beschweren. Ich soll nicht so viel Blödsinn manchmal so quasseln. Ich mache nächste Woche eine seriöse Sendung. Mit Tränendrüse und
allem Shishi.
Allem Shishi, den ihr braucht, damit ihr wieder merkt, wie scheiße die Welt da draußen ist.
Habt eine schöne Woche.
Habt eine schöne Woche, genau.
Hoffentlich gibt's kein politisches Chaos wegen GroKo oder No-GroKo. Ich hoffe nur, dass Deutschland noch steht, wenn ihr das jetzt hier hört. Wenn nicht, dann seid ihr sicher, selbst wenn Deutschland nicht steht, nächste Woche sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Jede Woche. Jede Woche.
Und wir haben Bock auf euch.
Bezahlt von euren Spotify-Gebühren.
Genau. Die Nappa-Lederschuhe, die ich anhab, die habt ihr bezahlt.
Die Grünkohl-Pinkelwürstchen, die ich jetzt gleich da oben in meinem Topf schön warm mache, die habt ihr alle mit dem IC-Kurier. Das ist alles alles euer Geld. Ja. Gut. Andererseits, wir machen auch viel Gutes damit. Viel Gutes. Ich tue viel Gutes. Ich unterstütze Äthiopien.
Stimmt. Das sollte nochmal erwähnt werden. Ich mache auch noch mal wieder was Geiles bald. Tschüss.
Was war das denn für eine Sendung, Olli? Ich kann mich jetzt nur in aller Form entschuldigen.
Im März, Sonntag ganz kurz, reicht das.
Nee, ganz ehrlich, das ist ja wirklich absolut furchtbar. Stell dir mal vor, das wäre die erste Sendung gewesen heute, die einen Sponsor hat. Wie stehen wir denn dann da? Das wäre ja furchtbar.
Scheiße. Oh Gott.
Oh Mann, Alter, riesen sorry auf jeden Fall. Nächste Woche, mega. Und Beefy, ey, ruf mich mal an. Ich habe eine Idee für einen Werbespot.
Ich auch. Beefy mit Ketchup und Senf von innen. Schon drin.
Hau dich wieder hin, Olli. Tschüss, bis nächste Woche. Ja,
tschüss.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von eBay. Für Festes, für Flauschiges, für Neues. Kauf bunter. eBay.